Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Und ich sitze hier mit Gloria Grabmeier, klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin.
Hallo Jacqueline. Du bist ja als Autorin und als studierte Sozialarbeiterin in sehr vielen unterschiedlichen Themenbereichen sehr bewandert.
Und gemeinsam möchten wir uns heute dem Thema Schlaf widmen.
Genau, ein super spannendes Thema.
Gloria, wie hast du geschlafen letzte Nacht?
Durchwachsen, würde ich sagen. Ich bin ja sonst gesegnet von einem sehr guten Schlaf, habe weder Ein- noch Durchschlafprobleme. Aber das ist ein Thema, das mir sehr häufig begegnet und ich vermute, dass es heute schon so ein bisschen die Nervosität war, dass ich nicht ganz so gut geschlafen habe. Wie war es denn bei dir?
Ich habe auch ganz unterschiedliche Schlafphasen. Bei mir ist mein Schlaf zum Beispiel ein total markanter Ausschlag darüber, wie es mir gerade geht. Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich große Schlafprobleme hatte, Phasen, wo ich weniger Probleme damit hatte. Und ich weiß, wie es mir geht, wenn ich darüber nachdenke, wie ich schlafe.
Mhm.
Würdest du sagen, ist das so eine allgemeingültige Aussage auch für Menschen, dass wenn man sich den Schlaf anschaut, dann weiß man, wie die Befindlichkeit ist?
Das ist eine super spannende Frage. Ich würde sagen, dass es häufig miteinander zusammenhängt, dass auch psychische Belastung oder körperliche Erkrankungen sich auswirken auf den Schlaf, aber wechselseitig auch eine schlechte Schlafqualität Auswirkungen haben kann auf den Körper und auf die Psyche.
Mhm.
Da können wir vielleicht ein bisschen später noch näher darauf eingehen.
Wir werden auf jeden Fall versuchen, alle Aspekte mitzunehmen. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Was ist Schlaf eigentlich? Also irgendwie auch total absurd, wenn man sich vorstellt, wir kippen da in so einen Zustand des Unbewussten. Was ist da passiert?
Ja, also Schlaf ist ja ein wahnsinnig komplexes physiologisches Prozedere, weil der Körper sich erholt und das Gehirn aber hochaktiv ist in dieser Zeit.
Mhm.
Und dementsprechend, weil da so viel passiert in dieser sehr wichtigen Erholungsphase für den Körper, ist das auch sowohl im Mensch als auch im Tierreich sehr verbreitet. Und kurz zusammengefasst ist Schlaf der leichteste Weg, um das Gehirn, aber auch körperliche Gesundheit allgemein zu fördern, weil es die beste Möglichkeit ist für Stressabbau, zur Bewältigung von traumatischen Erfahrungen, zur Stärkung des Immunsystems, zur Hormonregulierung und zur emotionalen Stabilisierung. Also Schlaf ist die Grundlage für mentale und physische Gesundheit und Leistung.
Und das ist ja total spannend, weil sich das ja irgendwie auch sehr verändert hat. Also es ist ja nicht nur kulturbedingt, es ist irgendwie auch so menschheitsgeschichtlich bedingt, dass wir in unterschiedlichen Zeitaltern unterschiedlich geschlafen haben. Wir werden uns darüber auch noch später unterhalten, wann das so eine richtige Wende genommen hat. Aber grundsätzlich ist ja Schlaf auch einfach so eine Grundkörperfunktion, oder? Irgendwann werden wir müde, wir lernen von unserer Geburt an, dass Schlaf einfach total wichtig ist. Babys schlafen extrem viel.
Mhm.
Und dann, je älter man wird, desto mehr bleibt man auch wach oder kann man wach bleiben?
Genau, also das verändert sich auch so im Laufe des Lebens, wie hoch unser Schlafbedürfnis oder Bedarf ist. Und ist allgemein unheimlich wichtig für Gedächtnisprozesse, weil im Schlaf werden wichtige Informationen von weniger wichtigen getrennt. und dass uns eben Schlaf das ermöglicht, Erlebnisse aus der Wachphase zu verarbeiten. Und das Gehirn wird quasi von überflüssigen Informationen gereinigt.
Es ist ja sehr gesund, regelmäßig und gut zu schlafen. Und dann kann man auch davon sprechen, es gibt so diese zelluläre Regeneration. Das heißt, wenn man schläft, dann bleibt man schön, weil dann ist man erholt. Man kennt es vielleicht auch auf der anderen Seite von Menschen, denen man ansieht, dass sie wenig schlafen, weil sie einfach fertig sind und weil sich das auf ihrem Gesicht abzeichnet. Und auf der anderen Seite hat man 2009 herausgefunden, dass der Schlafmangel die Insulinsensitivität beeinflusst. Das heißt, dass es eben für Menschen, die schlecht schlafen, ein Risiko für Diabetes 2 gibt.
Unter anderem, genau. Also der Körper reagiert sehr sensibel darauf, ob er ausreichend Erholungsphasen hat, um ganz viele eben hormonelle Prozesse zu regulieren. Und da gehört unter anderem Insulin auch dazu. Und es korreliert auch mit Stresshormonabbau.
Mhm.
Vielleicht kommen wir da auch später auch ein bisschen ausführlicher dazu.
Aber grundsätzlich, jetzt haben wir schon ein bisschen davon gesprochen, dass es ja unterschiedliche Typen gibt. Also ich stehe eigentlich ganz gern früh auf. Ich gehe auch gern bei Zeiten ins Bett. Bei Zeiten heißt bei mir so zwischen 10 und 11 lege ich mich hin und ich bin in der Nacht eigentlich gar nicht so aktiv. Wie ist das bei dir?
Das ist total spannend, dass du das sagst, weil wenn du um die Uhrzeit schlafen gehst, zählst du wahrscheinlich so zu diesen moderaten Frühtypen. Das wird alltagssprachlich auch so ein bisschen unter den Lerchen eingeordnet. Ich bin von meinem Chronotyp eher, also das heißt dann der Normaltyp, dass ich irgendwann so um Mitternacht herum schlafen gehe. Und da unterscheiden sich Menschen massiv. Diese extremen Frühtypen, die gehen schon gerne um 21 Uhr, 22 Uhr schlafen und schlafen dann naturgemäß, wenn sie 8 Stunden kriegen, so bis 5 Uhr morgens. Und dann gibt's eine Häufung von Menschen, die sich, deswegen heißt es auch der Normaltyp, die so gegen Mitternacht schlafen gehen. Das sind dann die meisten eben in dem Bereich zwischen 23 Uhr und 1 Uhr früh. Und die Spättypen gehen dann erst schlafen so gegen 3 Uhr früh. Das sind dann die Eulen im allgemeinen Sprachgebrauch.
Ich habe mich ja gefragt, wie finde ich überhaupt heraus, was für ein Typ ich bin? Weil unser Leben ist ja irgendwie total reguliert dadurch, wann wir irgendwo sein müssen. Also das fängt ja im Kindergarten oder in der Kita an und setzt sich in der Schule fort. Und es gibt ja immer einfach auch Zeiten. Das heißt, über eine ganz lange Zeit des Lebens oder manchmal sogar über die ganze, sind Menschen gezwungen dazu, sich auch anzupassen auf eine Art und Weise mit ihrer Schlafgewohnheit. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin jetzt seit 3 Jahren nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis. Das heißt, ich habe eigentlich erst in den letzten 3 Jahren verstanden, was so meine, man sagt, glaube ich, auch innere Uhr ist, also was so sich für mich natürlich anfühlt. Ich wache ohne Wecker auf. Ich merke zum Beispiel auch, dass es sich total verändert, je nachdem, ob Winter oder Sommer ist. Also im Winter schlafe ich tendenziell länger und stehe erst zwischen 8 und 9 auf. Im Sommer stehe ich zwischen 6 und 7 auf. Also da gibt's irgendwie auch so Unterschiede, was das Licht angeht. Hast du jetzt vielleicht auch aus deiner beruflichen Perspektive heraus so eine Idee, wie Menschen zu ihrem Schlaftyp finden?
Zumeist geht das ganz gut im Urlaub, wenn man da mal schaut, zu welcher Uhrzeit wird man denn müde, wenn man keinen Wecker stellt für den nächsten Tag und wann wacht man auf. Wenn man da so ein paar nacheinander folgende Tage oder Nächte hat, wo man mal gucken kann, wann gehe ich schlafen, wann werde ich müde und wann würde ich aufwachen, wenn ich mir keinen Wecker stelle. Das ist eine super Gelegenheit, um das herauszuarbeiten. Und du sprichst da auch was ganz Wichtiges an, weil wir ja in einer Welt der Frühaufsteherinnen leben, weil viele Betriebe und auch die Schule eben schon zu einer bestimmten Uhrzeit beginnt und weil aber 80% Abendtypen sind, leben da ganz viele entgegen ihrer eigentlichen Chronobiologie. Das heißt, auch nicht davon irritieren lassen, wenn man am Anfang noch zu einer sehr frühen, regulären Zeit aufwacht. Das braucht manchmal so ein bisschen, um wirklich rauszukriegen, was wäre denn so für den eigenen Biorhythmus das Natürlichste.
Ich kenne auch total viele Leute, die sagen, boah, du kannst mich vor 10 nicht ansprechen. Genau. Ich brauche einen Kaffee, ich will mit gar niemanden in Kontakt kommen, oder? Und das ist für Menschen wie mich, die aufwachen und einfach da sind, total irritierend. Aber ich denke, dass das für andere vielleicht auch wichtig ist, dafür eine Sprache zu finden und das kommunizieren zu können.
Ja, und ich würde mir da auch wünschen, dass in der Arbeitswelt das mehr Einzug findet, dass die Menschen entlang von ihrer Chronobiologie auch ihren Arbeitstag beginnen können. Weil man sieht anhand der Produktivitätsfenster dann auch, dass diese Menschen, wenn die aufstehen können zu einer Zeit, wo es für sie auch biologisch Sinn macht, dann deutlich bessere Leistungen erzielen, aber auch sich wohler fühlen. Es hat einfach ganz viele unterschiedliche Bereiche eine Auswirkung. Da mehr Flexibilität zuzulassen in den Bereichen, wo das geht, wäre sicher sehr lohnend.
Und was wir vielleicht auch bei den Chronotypen dazu sagen müssen, ist, dass sich das ja im Laufe eines Lebens auch nochmal ändern kann. Also man kommt nicht auf die Welt und man ist dann der oder der Typ, sondern das entwickelt sich manchmal auch, das verändert sich. Ich finde, so ein beflügelter Begriff dazu ist diese senile Bettflucht, wo man sagt, im Pensionsalter oder im Rentenalter sind Menschen tendenziell FrühaufsteherInnen. Ist das was, was du bestätigen würdest?
Auf jeden Fall. Die Menge an Schlaf, die Menschen brauchen, reduziert sich auch immer mehr mit dem Alter. Und dementsprechend, während Babys am Anfang noch zwischen 16 und 18 Stunden am Tag schlafen, nimmt das im zunehmenden Alter immer ab. Und als Hausnummer, glaube ich, wird oft sowas um die 6 Stunden im Alter von 70 Jahren angegeben. Und auch da kann man aber gucken, zu welcher Zeit macht es Sinn, schlafen zu gehen. Und macht das auch einen Unterschied, wenn man bereits sehr früh sich hinlegt und dann aber um 3 Uhr bereits ausgeschlafen ist. Das berichten auch immer wieder Klientinnen und Klienten als belastend, weil dann soziale Teilhabe um diese Uhrzeit auch noch gar nicht möglich ist.
Und beim ersten Bild, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum Thema mitgebracht hat, sehen wir ein Gemälde von Georg Scholz Anfang des 20. Jahrhunderts. Man sieht so weite Acker, aber das, was mir als erstes auffällt, ist, dass da so eine Eisenbahnschiene durchgeht. Man sieht die ersten Schornsteine und vorne, also im unteren Drittel des Bildes, ragt auch so eine Fabrik hervor. Und das ist schon auch so das Sinnbild der Elektrik, der Arbeitszeiten, der Industrialisierung. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf unser Schlafverhalten gehabt.
Genau, weil mit der Erfindung der Elektrizität oder dem elektrischen Licht ja auch die Arbeitszeiten begonnen wurden zu reglementieren und das auch einen Einfluss hatte auf unsere Schlafgewohnheiten, weil wir nicht mehr so sehr an Tageslicht gebunden waren.
Und man kennt ja diese Bilder aus der neuen Sachlichkeit, die auf eine sehr realistische Art und Weise den Menschen aus der Zeit vor Augen führen wollten, auch mit einer gewissen Gesellschaftskritik versehen, was sich da verändert und was da auch so im Hintergrund an neuen Gebäuden und an neuen Strukturen aufkommt.
Total. Was ich auf dem Bild noch spannend finde, ist im Vordergrund dieser Hut und diese Bierflasche, die so ein bisschen ein Kontrast bilden, fast so wie, als würde man auf einer Wanderung eine Pause machen und dann auf diese Landschaft blicken. Wie ich das Bild das erste Mal gesehen habe, hat es auf mich auch eher so eine entspannende Wirkung. Und erst bei näherer Betrachtung fällt einem dann eben die Fabrik im Vordergrund auf, dass dann das offensichtlich auch einen Einfluss auf die Landschaft von damals hatte mit dem Beginn der Industrialisierung.
Wie Gloria schon erwähnt hat, wirkt die Szene in Georg Scholz' Gemälde zunächst sehr beschaulich. Auf einer Anhöhe scheint hier jemand eine Pause eingelegt zu haben. Ein im Gras liegender Hut und eine geöffnete Flasche deuten darauf hin. Der Rastplatz gibt den Blick frei auf Felder, bewaldete Hügel und ein in der Ferne liegendes Dorf. Bei näherem Betrachten der Landschaft fallen jedoch Eisenbahnschienen, eine markante Fabrikhalle und hohe Schornsteine ins Auge. Das Gemälde des Künstlers Georg Scholz zeigt die Ausdehnung der Industrialisierung in ländliche Gebiete im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Scholz hielt diesen Wandel am Beispiel der Ortschaft Berghausen fest. Ein kleiner Ort in der Nähe der Stadt Karlsruhe. Der Künstler Scholz lebte in dieser Zeit selbst im benachbarten Grötzingen. Bei der Fabrikhalle, die sich auffällig in den unteren Bildrand schiebt, handelt es sich um eine Munitionsfabrik mit dem Firmennamen Berlin-Karlsruhe Industriewerk AG. Das Unternehmen war damals der größte Arbeitgeber des Ortes und prägte Mensch und Natur. Georg Scholz studierte an der Karlsruher Akademie und zählt zu den Künstlern der Neuen Sachlichkeit. Die Kunstrichtung Neue Sachlichkeit entwickelte sich in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen. Mit klaren Bildkonzepten und einer nüchtern objektiven Darstellung wollten die Künstlerinnen und Künstler der Neuen Sachlichkeit auf soziale und wirtschaftliche Probleme aufmerksam machen. Die Folgen des Ersten Weltkrieges waren noch spürbar und die gesellschaftspolitischen Umbrüche der Weimarer Republik prägten das Leben. Ungeschönt und mit nüchternem Blick setzten sich Künstler wie Georg Scholz mit sozialen Fragestellungen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Kriegstraumata, technischem Fortschritt, der Industrialisierung und vielem mehr auseinander. Das Gemälde aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Titel Landschaft bei Berghausen ist ein Zeugnis dieser Zeit und zeigt, wie sich das Leben der Menschen und ihre Umwelt durch die Industrialisierung verändert haben. Dazu gehören, wie Jacqueline und Gloria schon bemerkt haben, auch Alltagsroutinen und Schlafgewohnheiten. Denn das Grundbedürfnis nach Erholung wird plötzlich zu einem entscheidenden Wirtschaftsfaktor.
Der heute übliche durchgehende Nachtschlaf ist eine vergleichsweise junge Konvention. Denn bis weit ins 18. Jahrhundert war es üblich, in zwei Phasen zu schlafen.
Nämlich?
Dass man im Mittelalter relativ früh ins Bett gegangen ist und dann nachts oft auch nochmal 1 bis 2 Stunden wach war und aufgestanden ist, um zum Beispiel ein Gebet zu sprechen oder Freizeittätigkeiten nachzugehen oder auch Sex zu haben und sich dann für eine zweite Schlafphase nochmal hingelegt hat. Also dieser sogenannte biphasische Schlaf.
Das ist ja auch ein bisschen so ein Überbleibsel davon, was in anderen Kulturen total verbreitet ist, dass es in Japan einen Mittagsschlaf gibt oder Powernaps gibt. Ich muss ja dazu sagen, ich liebe Mittagsschlaf.
Ich auch.
Das ist wirklich so eine erholsame und großartige Sache. Und das wird ja zumindest in meinem Umfeld auch immer so ein bisschen älteren Leuten zugeschrieben. Oder es ist so eine Sonntagstätigkeit. Aber das ist so, glaube ich, meine größte Freiheit in meinem selbstständigen Leben, dass ich mich 2-3 Mal die Woche zum Mittag hinlege.
Und wie lange schläfst du dann?
Zwischen so 1/2 Stunde und 45 Minuten.
Ah ja, spannend, weil du machst so intuitiv schon was total richtig, weil man sagt, man sollte maximal 45 Minuten schlafen mittags, damit der Nachtschlaf nicht gestört wird.
Mhm.
Also so, da folgst du offensichtlich schon einem guten unwillkürlichen oder biologischem Impuls.
Was alles so möglich ist, wenn man sich irgendwie auch dem anpassen kann. Ich finde es eben schon total spannend, auch mit diesem Einzug von Industrie und von in letzter Konsequenz kapitalistischem Wirtschaftssystem, dass vieles, was sozusagen auch vom Menschen aus natürlich und intuitiv gelebt wurde, in so Sparten gedrängt wird, die auf der anderen Seite auch seinen Rückschlag haben, nämlich dass viele Menschen sich in diesem System eben nicht so produktiv zeigen können, dass sie Schwierigkeiten damit haben, zu den gegebenen Zeitpunkten Leistung zu erbringen und dass sie dadurch aber auch so eine negative Bewertung in der Gesellschaft erfahren. Also ich kenne ganz viele Menschen, die sich eben sehr, sehr schwer tun in diesem Morgenrhythmus und dann aber gleichzeitig auch als jemand gelten, der eben unproduktiv ist, faul ist, nicht Leistungsbringerin ist.
Ja, das geht auch mit einem gewissen Stigma einher, je nachdem, wie wir gesellschaftlich auch darauf blicken, wann Schlafzeiten adäquat sind.
Also für mich ist es zum Beispiel sehr spannend, wenn ich jetzt so einen Blick auf unterschiedliche Berufsbranchen habe. Mhm. Einerseits mit dem Sozialbereich, wo wir beide auch gemeinsam gearbeitet haben und auf der anderen Seite jetzt so im Medien-Kulturbereich. Und da fällt mir auf, dass im Sozialbereich Arbeitszeiten auf eine ganz andere Art und Weise geregelt sind und es ein ganz anderes Bewusstsein auch dafür gibt, dass zum Beispiel es gibt so ein Gesetz der Ruhezeit. Das heißt, man muss 12 Stunden nach Arbeitsende ruhen, bis man wieder einen Arbeitsbeginn haben darf. Das war zum Beispiel in meiner Zeit in der Wiener Kinder- und Jugendhilfe ein großes Thema, wenn ich dort Spätdienste hatte und um 19 Uhr oder um 20 Uhr die Arbeit verlassen habe, dann musste ich gesetzlich gesehen später in die Arbeit kommen, als ich es normalerweise getan hätte. Und im Vergleich dazu, Medienkulturbereich, wo es ganz oft so All-in-Verträge gibt, die ja eben einerseits auch so eine Freiheit zeigen, weil man sagt so, du kommst, wenn du aufstehst, aber arbeitest dafür auch sehr, sehr lang. Und ich kenne viele Menschen, die dann oft bis 10, 11 noch sitzen, was für mich total unvorstellbar ist, und E-Mails beantworten, weil ich mir denke, das überzieht sich ja schon voll in meine Schlafzeit. Ich kriege auch einen totalen Stress, wenn ich meine Schlafzeit nicht einhalten kann wegen Arbeit.
Ja, bei mir im psychotherapeutischen Bereich ist es genau das Gegenteil, weil da viele Menschen, oder mir kommt es entgegen, weil ich abends auch nochmal so ein bisschen zu meiner Höchstform auflaufe und da auch es total gut möglich ist, noch um 21 Uhr oder 20 Uhr eine Therapiestunde anzubieten. Und manchmal schreibe ich auch um Mitternacht noch E-Mails, weil das für mich total stimmig ist. Und dafür möchte ich aber nicht um 7 Uhr irgendwo beginnen müssen zu arbeiten, was ja eine Zeit lang, als ich noch in der Justiz gearbeitet habe, ganz Usus war. Da sind alle um 7, spätestens 7.30 Uhr da gewesen. Das ist total entgegen meiner biologischen Uhr gewesen. Dementsprechend auch körperlich recht stressig. Da sprichst du was total Wichtiges an mit so Unterschiede zwischen Branchen, dass man da auch gucken kann, in welchem Bereich kann ich dann auch eine Tätigkeit finden, der ich beruflich nachgehe, die gut zu mir passt, aber auch gut zu meinem Chronotypus passt.
Weil halt natürlich auch in einer Zeit, in der Gesundheit so vordergründig wird, in meiner Wahrnehmung der Schlaf oft so ein bisschen vornüber kippt. Also wir machen uns total viele Gedanken drüber, was wir essen, wie viel wir uns bewegen. Wir machen uns Gedanken drüber, welche Kleidung wir tragen, mit welchen Dingen wir in Berührung kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was so Schlaf angeht, muss man auch manchmal fragen, so und wie oft wechselst du deine Bettwäsche?
Ja, stimmt. Und ich finde, es wird zunehmend mehr Thema durch diese Smartwatches, dass die Menschen da auch ihren REM-Schlaf und ihren Nicht-REM-Schlaf sehen können. Also wie viel Tiefschlafphasen hatten die tatsächlich? Und ich finde es spannend, dass dann Menschen immer mal wieder auch in der Therapie damit beschäftigt sind, dass ihre Uhr ihnen sagt, sie haben nicht gut geschlafen, obwohl sie das nicht deckt mit dem, was sie selber erzählen würden. Aber dass da so ein bisschen auch eine Rückkoppelungsschleife entsteht, die auch einen Einfluss darauf hat.
Ja, weil wir dazu tendieren, glaube ich, mit den technischen Möglichkeiten auch so Belege dafür zu bringen, was wir leisten können. Es wird auch von uns auf eine Art und Weise verlangt. Und ich finde das sehr spannend, dass diese Diskrepanz entsteht von diesem, ich höre auf meinen Körper und ich schaue mir an, was mir technische Geräte sagen und was ich daraus abzuleiten hätte. Was sagst du dann?
Also mein Zugang ist, dass man diese statistischen Daten, die man geliefert bekommt, als interessante Informationsquelle verwenden kann. Aber dass für mich das subjektive Erleben von Schlafqualität bedeutsamer ist und dass das nicht überbewertet werden soll. Weil auch zum Beispiel stillende Mütter, die in der Nacht aufwachen, um ein Kind zu stillen, dann total in Stress geraten können, wenn die merken, okay, ich habe total wenig Tiefschlafphasen. Und eigentlich ist es, so wie du gesagt hast, gut auf sein Gefühl zu hören und das maximal als Informationsquelle zu verwenden, aber sich nicht zu lange damit zu beschäftigen oder dann in Sorge zu geraten. Eine schlechte Nacht ist quasi noch kein Drama. Man kann ja dann auch schauen, wie sich die Schlafqualität verbessern kann.
Und die Leute, die eben aus diesem Rahmen rauspurzeln, die werden ja oft wirklich als so träge beschrieben oder Faulheit ist, finde ich, so ein ganz großes Thema, wenn man auch in der Schule SchülerInnen an den Tischen herumlümmeln sieht und man merkt so, die sind gar nicht aufnahmefähig. Welche Bilder oder welche Ideen hast du so zu Faulheit?
Da gibt es ja auch große kulturelle Unterschiede, weil ich glaube, im so westeuropäischen Raum würden auf dem Tisch lümmelnde Kinder als faul gelten. In Japan ist es eher das Gegenteil. Da wirken Kinder dann sehr fleißig, weil man davon ausgeht, dass die müde sind untertags, weil die in der Nacht viel gelernt haben. Mhm. Und ich glaube, mein Bild zu Faulheit, das ist eine sehr spannende Frage. Das verändert sich auch im... Ich glaube, ich würde die Frage gern zurückgeben. Ich müsste länger drüber nachdenken, was mein Bild zu Faulheit ist, weil ich das bisher nicht so direkt mit Schlaf assoziiert habe.
Für mich ist Faulheit so Menschen, die eben Tätigkeiten von sich fernhalten, weil sie zu träge dafür sind. Ich habe zum Beispiel auch so ein Bild von ganz klassisch patriarchaler Ehe im Kopf, wo der Vater oder der Mann am Sofa faul hängt, unter Anführungsstrichen, und die Frau kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder, ist irgendwie immer. Ich habe sozusagen so diese zwei Kontraste, wenn ich an Faulheit und vielleicht ist das Gegenteil Fleiß oder Produktivität denke, dann gibt's so diese eine Person, die sich nie hinsetzt und immer in Bewegung ist, und die andere Person, die trotz allem, was gemacht werden müsste, aber sich ausruht. Und das, was an diesem Bild ganz, ganz negativ geprägt ist, kann man ja auch auf eine andere Art und Weise betrachten, nämlich dass Menschen ihre Ruhephasen als Priorität behandeln.
Genau. Ich glaube, da gibt's auch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern, weil als ich jetzt zu dir mit deinem inneren gezeichneten Bild gefolgt bin, habe ich mir auch gedacht, dass manche auf diese Szene blicken könnten im Sinne von, der Mann hat ja hart gearbeitet und deswegen hat er sich jetzt auch verdient, sich auszuruhen. Und während klassischerweise Care-Arbeit total unterschätzt wird und auch diese ganzen Mental-Load-Aspekte, dass da auch Unterschiede in den Bildern in der Gesellschaft bestehen, was Faulheit bei Männern und was bei Frauen für Auswirkungen haben oder was damit assoziiert ist.
Weil, man glaubt es kaum, es gibt natürlich auch einen Gender Sleep Gap.
Tatsächlich.
Der Gender Sleep Gap wird verstärkt durch zwei ganz große Faktoren, nämlich eben einerseits durch die Care-Arbeit und den sogenannten Mental Load, also einerseits Versorgungsarbeiten oder auch Hausarbeit, Kindererziehung, und Mental Load bezeichnet die Gedankenarbeit. Das heißt, zu wissen, wann steht der nächste Geburtstag an, was muss ich für das Wochenende einkaufen, ist die Schultasche gepackt? Also das sind ja so offene Fragen, die bei vorwiegend Frauen immer wieder da sind und die versuchen eben so Systeme, Familiensysteme zusammenzuhalten. Das hat einen erhöhten Schlafbedarf, weil natürlich dadurch eben viel, viel mehr Denkleistung im Hintergrund passieren muss, wie so ein Rechner, den man nie abschaltet. Und das andere ist, dass man seit einer Studie 2021 auch weiß, dass die hormonellen Schwankungen während des Menstruationszyklus von Frauen beziehungsweise der Schwangerschaft und der Menopause unterschiedlichen Schlafbedarf verlangen.
Ja, und es gibt auch jüngere Studien, die jetzt herausgefunden haben, dass Frauen deutlich mehr Schlafbedarf haben. Bisher war in der Gesellschaft ja diese Empfehlung für Erwachsene, man sollte zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf pro Nacht bekommen. Und diese neueren Erkenntnisse zeigen jetzt eben, dass Frauen eigentlich bis zu 10 Stunden Schlaf aufgrund von diesen großen, auch hormonellen Unterschieden brauchen. Und da sind Frauen chronisch unterversorgt oftmals. Und die Mehrfachbelastung führt auch dazu, dass Frauen viel häufiger von Schlafstörungen betroffen sind als Männer. Also mit einem Unterschied von bis zu 80% der Frauen haben Schlafstörungen und aber nur 20% der Männer.
Was interessant ist, weil man weiß ja mittlerweile auch, dass Männer besser schlafen,
genau,
neben Frauen, wenn sie in Beziehungen sind. Aber umgekehrt funktioniert es nicht.
Genau, umgekehrt. Frauen haben einen viel leichteren Schlaf, wahrscheinlich auch evolutionär bedingt, weil ja Kinderversorgung klassischerweise Frauentätigkeit war. Das heißt, Frauen sind im Schlaf viel anfälliger für Störgeräusche. Und Männer sind diejenigen, die häufiger schnarchen. Und dementsprechend führt bei einer heterosexuellen Beziehung es häufig dazu, dass der Mann die Schlafqualität der Frau beeinträchtigt oder stört, die dadurch schlechter schläft. Und das andersherum aber so ist, dass beim Mann geht man davon aus, dass das wie so ein Herdengefühl erzeugt, dass wenn die Frau da ist, sie qualitativ besser schlafen.
Man muss ja auch dazu sagen, vor allem in der Wissenschaft oder auch bei den Studien schaut man sich vorwiegend heterosexuelle Beziehungen an. Deswegen gibt es einfach wenig Daten auch zu alternativen Beziehungsformen. Aber wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, gibt es auch eine Folge über alternative Beziehungsformen und welche Auswirkungen das auf unsere Psyche und Gesundheit hat. Aber man kann dem ja auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Wir haben im Vorfeld drüber geredet und mir ist dann eingefallen, ich kenne das in meinem Umfeld, das Konzept der getrennten Schlafzimmer. Genau. Manche sagen, das ist der Untergang jeder Beziehung. Oder?
Und in Wahrheit ist es aber deutlich mehr verbreitet, als wir landläufig glauben, weil auch dieses Konzept von gemeinsamen Ehebetten noch gar nicht so lange Usus ist. Über lange Zeit in der Geschichte, auch in den Adelshäusern, war es ja total üblich, dass sich Eheleute dafür getroffen haben, um Kinder zu zeugen, aber man getrennt geschlafen hat. Und dementsprechend ist das, was sich jetzt gesellschaftlich entwickelt, in Richtung Normalisierung von getrennten Schlafzimmern, auch eher was, was uns als Menschheitsgeschichte bekannt ist. Und weil du sagst, für manche ist das der Untergang der Beziehung, ist es ganz wichtig, welche Bedeutungsgebung man dem gibt. Und dass man ja auch so Modelle fahren kann, dass man an manchen Nächten im gemeinsamen Bett schläft, wenn es da ein Bedürfnis nach Verbundenheit gibt in dieser Form. Aber dass es da ganz wichtig ist, das zwischen Paaren das offen zu besprechen. Was ist denn auch Schlafqualität förderlich? Und es gibt ja ganz große Unterschiede auch in Bezug auf Bedürfnisse für Raumtemperatur oder abgedunkelt, nicht abgedunkelt. Und weil das so facettenreich ist und der Schlaf so wichtig ist für den menschlichen Organismus, ist es auch gut nachvollziehbar, wenn Menschen irgendwann in ihren langjährigen oder nicht so langjährigen Beziehungen sagen, ich möchte da gut auf mich achten und schaffe mir da eine Schlafumgebung, die für mich gesundheitsförderlich ist. Und das ist nicht immer unbedingt eine Aussage über die Beziehungsqualität.
Ich finde es eine total tolle Überlegung, nämlich auch hinsichtlich der Besonderheit des gemeinsamen Schlafens und auch zu sagen, diese Form von Intimität bekommt halt auch einen anderen Stellenwert, wenn sie nicht selbstverständlich immer verfügbar ist. Also dieses Ding von, man schläft getrennt, weil man den Schlaf wirklich auch als Erholung betrachtet und weil man gefordert ist im Leben und im Alltag. Und das wird dann wieder aufregend, wenn man sich dann ins andere Zimmer schleicht vielleicht oder ins gemeinsame Bett.
Das ist eine total schöne Perspektive. Und was auch ein Aspekt ist, der da durchklingt für mich, ist nämlich diese Intimität des Schlafes. Dass das ja auch eine sehr verletzliche, vulnerable Situation ist. Und ich finde, wo man das gut sieht, ist in dem Werk von Jean-Baptiste Greuze, Kopf einer Schlafenden, wo eine im 18. Jahrhundert entstandene Rüttelzeichnung, eine Szene von der Ehefrau des Künstlers dargestellt wird und sie wird schlafend abgebildet. Und durch diese Intimität der Darstellung, weil das so eine Situation ist, die man selten sieht bei Menschen, die man nicht gut kennt, finde ich, ist eine große Besonderheit in der Abbildung geschaffen.
Ja, man hat sie so unmittelbar im Gesicht eigentlich. Also man ist, wenn man sich das Bild anschaut, total nah konfrontiert mit dieser gelösten Körperhaltung. Man sieht auch so, da ist dieses bekannte Doppelkinn, wenn man so wegnickt. Ich muss da sofort dran denken, wenn man irgendwie hinten im Auto sitzt und so wegkippt und dann so ganz unvorteilhaft, würde man heute sagen, da liegt. Und das hat so auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, so eine große Verletzlichkeit, weil man hat auch das Gefühl, diese Frau ist total ausgeliefert auf eine Art und Weise, wie sie uns präsentiert wird.
Und das finde ich interessant, weil mein Eindruck, als ich das Bild gesehen habe, war, dass es schon für ein großes Einfühlungsvermögen vom Künstler spricht, weil er in dieser Art der Darstellung schon auch deutlich wird, dass er das Modell gut kennt und dass ihm die Gesichtszüge sehr vertraut sind. Also auf beider Seiten ist da so ein Vertrauen gegeben, dass sie einerseits sich auch schlafend zeichnen lässt und er sich aber auch Zeit nimmt, sie da so genau zu studieren.
Wie Gloria und Jacqueline feststellen, spiegelt die Zeichnung die Vertrautheit zwischen dem Künstler Jean-Baptiste Greuze und seinem Modell wider. Nicht verwunderlich, denn bei der Schlafenden handelt es sich um Anne-Gabrielle Babutti, die Ehefrau des Künstlers Greuze. Babutti wurde Greuzes bevorzugtes Modell und ihre Gesichtszüge zum Motiv in vielen seiner Werke. In der Rötelzeichnung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe modellierte der Künstler Greuze mit großem Einfühlungsvermögen die vertrauten Gesichtszüge seiner schlafenden Frau. Die Betrachtenden blicken dem Modell unmittelbar entgegen und nehmen dabei die Position des Ehemanns in einer intimen Situation ein. Auch Zeitgenossinnen und Genossen wie der Philosoph und Kunsttheoretiker Denis Diderot bewunderten die Zuneigung, die in den Darstellungen Greuzes von seiner Frau zum Ausdruck kommt. Für Diderot war eines dieser Porträts ein Zeichen für die Verliebtheit und Faszination, die der Künstler Greuze für seine Frau empfunden haben musste. Überraschend ist daher, dass die Ehe der beiden als sehr dramatisch beschrieben wurde. In Greuzes künstlerischer Laufbahn fand er schnell Anerkennung und war so zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits ein erfolgreicher Künstler. Dies ließ Greuze annehmen, dass sich seine Frau durch die Ehe finanzielle und soziale Vorteile erhoffte. Und das, obwohl seine Ehefrau Anne-Gabrielle Babutti selbst als wohlhabend galt und eine beachtlich hohe Mitgift in die Ehe brachte. Greuze warf ihr dennoch Ehebruch und Veruntreuung von Geldern vor und beschrieb seine Ehe als Leidensweg, in der er die Rolle des Geschädigten einnahm. Nach 34 Ehejahren wurde die Verbindung der beiden geschieden. Wie Anne-Gabrielle Babutti das gemeinsame Erleben empfand und welche Sicht sie auf die von Greuze geschilderten Ereignisse hatte, ist nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass Greuze selbst einen eher schwierigen Charakter hatte. Er galt als schillernde Persönlichkeit, wurde als arrogant und selbstbewusst beschrieben und sprach gerne viel und begeistert von seiner eigenen Kunst.
Mich erinnert das an etwas, was für mich so ein ganz großer Beziehungsbeweis ist in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe so eine Freundesgruppe, mit denen ich dann oft so Tage verbracht habe, wo man sagt, man geht am Sonntag auf einen Ausflug und dann isst man gemeinsam. Und es ist mir irgendwann oft passiert, dass ich am Sofa eingeschlafen bin bei ihnen. Und das Treiben ging so weiter und ich bin dann so nach einer halben Stunde wieder aufgewacht. Und ich bin ganz sentimental geworden, weil ich mir gedacht habe, wie schön, dass ich innerhalb dieses Rahmens einschlafen kann und trotzdem auch Teil von allem bin. Weil ich finde eben, im Gegensatz dazu ist Schlaf auch manchmal eine Grenze. Also das ist ein Zustand, in dem uns ganz wenige Menschen erleben.
Mhm, absolut. Dementsprechend setzt das auch eine große Vertrautheit voraus oder ist für mich auch ein Zeichen von einem Leben von Sicherheit, wenn man sich so fallen lassen kann und da auch in Gesellschaft von anderen Menschen auch mal so sich hinlegt für eine halbe Stunde.
Sicherheit ist eher ein wichtiges Stichwort, weil natürlich kennt man das oder vielleicht ist es eine persönliche Sache. Müsst ihr uns vielleicht auch erzählen, wenn ihr jetzt zuhört, wie ihr das seht, aber diese Sorge, dass man im Schlaf etwas verpasst, weil man eben nicht aufpassen kann. Also im Sinne von, ich habe zum Beispiel, als ich alleine in eine Wohnung gezogen bin, hatte ich immer Urangst, dass ich nicht höre, wenn jemand einbricht oder dass irgendwas passiert und ich schlafe und werde nicht wach. Und ich glaube, das kennen sicher auch vielleicht Mütter oder junge Eltern, die Angst haben, dass während des Schlafes irgendwas passiert mit den Kindern und sie werden nicht wach. Aber dafür hat die Natur ja irgendwie vorgesorgt.
Absolut. Also das ist ja auch ein Stück weit die Erklärung dafür, warum Frauen einen leichteren Schlaf haben. Und auch inzwischen weiß man bei Jungvätern, wenn die sich sehr fürsorglich zeigen in der Versorgung der Kinder, dass auch die dann gut wach werden, wenn Kinder schreien. Und dass da die Natur gut vorgesorgt hat, kann sicherheitsstiftend sein. Und ich vermute mal, dass es bei dir auch, dein Hund Frederik, einen Unterschied macht in Bezug auf dein Sicherheitserleben.
Na voll, weil wenn der Hund bellt, dann sind auf jeden Fall alle wach, aber auch das ganze Haus.
Ah ja, okay.
Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, wie sich Schlaf entwickelt und was es auch braucht, um zu verstehen, wie wir ganz persönlich schlafen und warum es gut wäre, wenn wir verstehen, wie wir persönlich schlafen. Worüber wir aber noch nicht geredet haben, ist, wie das ist, wenn man eben nicht schlafen kann.
Ja, also auch etwas, was sehr viele Menschen beschäftigt. Und da gibt's eine Vielzahl an Empfehlungen oder Tipps, die ich sehr häufig in der therapeutischen Praxis mit Menschen auch anspreche, weil Schlafstörungen gerade bei Menschen, die psychisch belastet sind, ein sehr großes Thema ist.
Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, also nach der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin leiden 25-30% der Deutschen an Schlafstörungen. Das ist ein Drittel der deutschen Bevölkerung.
Ja, es ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Phänomen, was ja auch gut zu dem passt, dass Schlaf von dem, was wir eingangs in der Folge gesagt haben, eng zusammenhängt mit, wie es uns psychisch geht und wie es uns körperlich geht und da wechselseitig Einfluss aufeinander hat. Und was ein bisschen unterschätzt wird auch, ist, dass es nicht immer nur um Schlaf geht, sondern es gibt ja auch Formen von tiefen Entspannung, die nicht mit Schlaf verknüpft sind.
Da, was ist das dann? Meditation?
Also zum Beispiel, aber es gibt, also wenn Menschen nicht schlafen können, liegen die ja oft wach im Bett nachts und beginnen dann, oh je, okay, ich muss in 2 Stunden aufstehen, ich werde nicht ausgeschlafen sein, das heißt, ich werde den ganzen Tag keine gute Leistung erbringen. Und dann beginnt so ein Gedankenkarussell, was dazu führt, dass natürlich das Stressniveau ansteigt.
Und weil man halt auch Angst vorm Nicht-Einschlafen-Können hat.
Genau, und dann wird das immer stärker und verstärkt sich selbst. Dementsprechend wird es dann aber auch schwieriger einzuschlafen, weil desto mehr Anspannung man dann schon aufgebaut hat, desto weniger kann man sich fallen lassen in dieses vertrauensvolle Gefühl von ich schlafe. Und da kann ein wichtiger Schritt sein, eben zu sagen, auch wenn ich im Bett liege, erhole ich mich. Ich muss nicht tief schlafen ausschließlich und da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, den man sich sonst selber beginnt zu machen. Was noch ein Tipp ist, ist alle Dinge, die einem die Uhrzeit anzeigen, aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Weil das macht dann einen großen Unterschied, ob man dann stündlich auf die Uhr guckt und weiß, oh, ich bin schon wieder wach. Oder ob man, wenn man aufwacht, es ist ja Aufwachen auch etwas Normales, jeder Mensch wacht in der Nacht auf, wir wissen es aber meistens nicht, wenn wir keine Schlafstörungen haben. Sondern das kann auch einfach nur ein biologischer Mechanismus sein, der uns aufweckt, damit wir unsere Schlafposition verändern und den Körper anders lagern. Also nicht immer ist Aufwachen ein Problem. Und erst wenn es so ist, dass man eben längere Zeit nicht einschlafen kann, sowohl wenn man in der Nacht aufgewacht ist, als auch zu Beginn der Nacht, dann beginnt man von einer Schlafstörung zu sprechen. Und da gibt's eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das zu optimieren. Zum Beispiel kann man ein Schlafritual sich etablieren, indem man
Kissenspray aufträgt.
Genau,
diese ganzen Raum lüftet.
Genau, also den Raum lüften ist ein ganz wichtiger Faktor, weil es gibt ja auch eine Empfehlung, wie viel Grad das Schlafzimmer haben soll. Die kommt daher, dass der Körper die Körpertemperatur absenken muss um 1 bis 3 Grad, damit man einschlafen kann. Deswegen macht es total Sinn, auch nochmal zu lüften. Und natürlich macht der Sauerstoffgehalt im Raum einen Unterschied, je nachdem, wie gut man dann auch schlafen kann. Aber auch zum Beispiel keine Bildschirme mehr verwenden in den 1 bis 2 Stunden, bevor man schlafen geht. Oder so eine spezifische Brille tragen, damit manche Lichtbereiche gefiltert werden und man da nicht dem Gehirn suggeriert, eigentlich ist es Wachzeit.
Ja, weil man weiß ja, dass dieses Bildschirmlicht total aktivierend ist und uns eigentlich ein bisschen aufputscht. Und da gibt's ja mittlerweile Blaulichtfilter. Es gibt sogar Funktionen auf vielen Telefonen, die dann dieses Licht irgendwie wärmer machen und drosseln. Ich merke schon auch, zum Beispiel diese Helligkeit oder auch in welchen Rhythmus man sich bringt und wie man sich auf den Schlaf einstimmt, macht einen großen Unterschied, wie gut es gelingt.
Auf jeden Fall. Und was man auch mit berücksichtigen kann, ist, ich würde nicht empfehlen, irgendwelche Serien am Abend nochmal zu gucken, die einen irgendwie sehr emotional aufwühlen, weil natürlich ist der Zustand, in dem man sich bringt, hängt auch damit zusammen, wie leicht man dann einschlafen kann. Genauso ist es, wie wenn man noch extrem spät Hochleistungssport oder sehr intensiven Sport macht, der die Zirkulation sehr anregt. Auch das wird nicht dazu führen, dass man leichter einschläft. Oder dass man, wenn man viel im Kopf hat, kann es hilfreich sein, das alles mal aufzuschreiben. Nicht unmittelbar vorm Schlafen gehen, aber so 1-2 Stunden. Wirklich das sich mal so aus dem Kopf rausschreiben. Und das ist wie, wenn man Browser-Tabs im Internet dann schließt. So ein Stück weit weiß man, okay, ich habe alles verschriftlicht und kann es so ein bisschen aus dem eigenen Gedankenkarussell rausbekommen.
Ich kenne es auch von, also gerade wenn man sich den Arbeitsalltag selber organisiert oder wenn man sehr viel Mental Load hat, so die To-Do-Listen für den nächsten Tag schon am Vortag zu machen, weil ich kenne das auch von vielen Menschen in meinem Umfeld, die dann am Abend anfangen zu grübeln, boah, was muss ich morgen alles machen und wie mache ich das jetzt und wo muss ich als erstes hinfahren und wie strukturiere ich das? Und wenn man sich das einmal am Abend zusammenschreibt, dann hat man so das Gefühl, ich kann da morgen einfach draufschauen und ich habe es schon einmal durchgedacht.
Das gibt sogar wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wenn man das aufgeschrieben hat, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50% rascher einschläft und man nicht mehr dazu neigt, dieses Katastrophisieren und Grübeln zu beginnen, sondern das ganz absichtsvoll zu unterbrechen. Und was damit auch zusammenhängt, ist, dass man empfiehlt, nicht am Abend irgendwie oder in der Nacht, wenn man dann nochmal aufwacht, wichtige Entscheidungen zu treffen, sondern das alles auf den nächsten Tag, wenn man ausgeschlafen ist oder wenn man besser sich erholt hat, da dann erst wieder in diese kognitive Sachen durchdenken, Prozesse einzusteigen.
Weil es gibt jetzt seit neuesten Tendenzen dazu, dass dunkle Gedanken und dass in der Nacht alles schlimm ist, nicht nur so eine subjektive Einschätzung ist, sondern das ist tatsächlich ein Hormon, das ausgeschüttet wird. Also einerseits hat es ja was mit dem Melatonin zu tun, das wir erhöht produzieren, bevor wir einschlafen. Und auf der anderen Seite gibt's noch ein paar Stoffe, die wirklich unsere psychische Befindlichkeit beeinflussen.
Genau, also man geht davon aus, dass Somatropin da auch ein wichtiger Faktor ist. Und es sind relativ neue Erkenntnisse, wo man noch viel Forschung gerade investiert, um herauszufinden, was findet da eigentlich hormonell in unserem Gehirn statt, was absichtsvoll in die Nachtzeit gelegt wurde von unserer Evolution, damit wir da nicht wach sind.
Weil ich kenne das voll gut oder auch Kinder oder, dass man in der Nacht einfach total, also die Angst ist viel verstärkter, Dinge wirken viel bedrohlicher und dass das sozusagen in diesem Nebel unserer körpereigenen Stoffe stattfindet, ist total wild.
Ja, und das ist ganz wichtig, da absichtsvoll sich zu entscheiden, nicht thematisch einzusteigen, sondern so ein bisschen rauszuzoomen und zu wissen, okay, mein Körper und mein Gehirn verarbeiten Dinge jetzt ganz anders, als es wäre, wenn ich am nächsten Tag bei Tageslicht ausgeschlafen mir diese Themen angucke und dementsprechend das zu vertagen.
Was aber unseren Schrecken total verbildlicht, ist das nächste Kunstwerk, das uns die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe aus ihrer Sammlung mitgebracht hat. Max Klinger hat uns wirklich eine grausliche Radierung mitgebracht. Ich bin ja sowieso kein großer Radierungsfan. Und dieses Bild zeigt total deutlich, warum. Ich finde nämlich, dass diese Art der bildnerischen Kunst oft so was Unheimliches hat. Diese starken Striche, in denen dann unterschiedliche Formen deutlich werden. Das hat so, ich kann das gar nicht beschreiben, das hat so eine, in seiner Eindeutigkeit lässt einfach keinen Spielraum für liebliche Interpretationen.
Genau, da kann man ja auch anhand der künstlerischen Gestaltung das sich gut zunutze machen, je nachdem, welche Abbildung man versucht aufs Blatt zu bringen.
Wir sehen halt, wie sie da sitzt, eigentlich wach ist und schlafen sollte und heimgesucht wird von Fratzen, von Gesichtern, die sie direkt anblicken und auch hinter ihr auflauern. Ich finde, das Bedrohlichste ist, so siehst du oben in der hintersten Ebene des Bildes noch diese Hände, die sich nach ihr verzehren.
Ja, und ich finde aber auch spannend an der Darstellung, dass sie für mich von ihrem mimischen Ausdruck nicht unmittelbar sorgenvoll wirkt, sondern dass das noch relativ neutral gesehen werden kann, ist so meine Interpretation. Aber dass sie von diesen Gestalten oder Dämonen, die sie da heimsuchen, dass die wirklich so von hinten sich ihr annähern und sie überlagern und immer mehr zunehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild dafür, wie sich Albträume manchmal anfühlen oder so finstere Gedanken in der Nacht.
Das Werk Träume des Künstlers Max Klinger wirkt düster und bedrückend. Das Werk gehört zu einem 15-teiligen Grafikzyklus mit dem Titel Ein Leben. Dieser Zyklus handelt von der dramatischen Lebensgeschichte einer jungen Frau, die von einem Mann verführt wird, der sie daraufhin verlässt. Die junge Frau muss nun die Konsequenzen des außerehelichen Geschlechtsverkehrs alleine tragen, denn dieser wurde als Sünde verurteilt. So sieht sie sich gezwungen, sich zu prostituieren. Diese Entscheidung führt dazu, dass sie gesellschaftlich absteigt und jung stirbt. Klinger ist mit dieser Serie der erste deutsche Künstler, der die Problematik der Prostitution im 19. Jahrhundert so offen in der Kunst darstellte. Zuvor wurde das Thema der Prostitution vor allem in biblischen oder mythologischen Erzählungen thematisiert und nicht aus zeitgenössischer Perspektive betrachtet. Das Werk aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, das Gloria und Jacqueline als albtraumhaft beschreiben, zeigt die junge Frau aus Klingers Erzählung mit weit geöffneten Augen. In ihrem Bett, umgeben von Dunkelheit, stützt die dargestellte Frau ihren Kopf in die Hand und blickt nachdenklich ins Leere. Ob die junge Frau noch träumt oder gerade aus ihrem Traum gerissen wurde, ist unklar. Geisterhafte Wesen und unheimliche Fratzen umgeben sie und lauern ihr auf. Zwischen den Dämonen schmiegt sich auch ein junger Mann sanft an ihren Kopf. Der Künstler Klinger zeigt mit seinem Werk die Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste, mit der eine heranwachsende Frau zu kämpfen hat. Von diesen Emotionen wird die Frau in Klingers Darstellung sogar in ihren Träumen heimgesucht. Klinger nutzt in seinen Werken oft Klischees und Stereotype von Themen wie der Liebe und dem Tod, denen er bewusst entgegenwirkt und die er auf seine Art umdeutet. Diese großen Themen der Menschheit, die oft bestimmte Moralvorstellungen nach sich ziehen, nutzt Klinger absichtlich, um die Betrachtenden zum Nachdenken zu motivieren. Der Grafikzyklus »Ein Leben« zeigt die Tragödie und das Schicksal einer Prostituierten im 19. Jahrhundert. Damit stellt Klinger die Lebensbedingungen der damaligen Unterschicht sowie die Geschlechterrollen und die Sexualmoral dieser Zeit in Frage.
Ich finde ja Albträume wirklich, wirklich arg, natürlich, aber in einer Form von, das ist nämlich im Gegensatz zu den Gedanken, wo man noch beim Bewusstsein ist und vielleicht auch noch so einen rationalen Anteil in sich hat, der die Gedanken einordnen kann, ist man ja im Albtraum gefangen in einem Film, den man selber abspielt, aber in der sich total real anfühlt.
Ja, und Träume sind ja ein sehr spannendes Phänomen, mit dem haben sich ja schon die frühen PsychoanalytikerInnen beschäftigt.
Liebe Grüße an Freud.
Und da gibt's auch in der Psychotherapie sehr unterschiedliche Zugänge dazu, was Träume für eine Bedeutung haben. Während manche da sehr viel hineininterpretieren oder herauslesen, ist es in anderen therapeutischen Schulen so, dass man eher davon ausgeht, dass Träume eine Möglichkeit sind, für Menschen die Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Und dass das Gehirn da versucht, Szenen nochmal zu durchlaufen oder durchzuspielen. Einerseits, um das von so dem tagesaktuellen Gedächtnisprozess in ein Langzeitgedächtnis zu überführen, aber auch um Probleme zu lösen. Also es gibt auch wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn Menschen davon träumen, wenn die Probleme haben, wachen die in der Früh eher mit einer Lösung auf. Und es hilft auch total bei psychisch belastenden Phasen, die zu bewältigen. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Menschen, die nachts davon träumen, auch wenn die das manchmal als belastend erleben, wenn die immer wieder diese Szenen von zum Beispiel einer emotionalen Trennung oder irgendwie einer Kündigung, wenn man diese Dinge auch im Schlaf prozessiert, ermöglicht das eine schnellere Verarbeitung und die Menschen gehen mit Abstand ein paar Monate später deutlich besser aus diesen Situationen heraus.
Ich bin ein großer Fan von Traumdeutung.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, in unserem Haushalt gab es auch so ein altes Buch mit Traumdeutung, wo dann stand, wenn du von einer Schwangerschaft geträumt hast, dann passiert das und das in der Zukunft. Also es gibt ja auch so einen Aberglauben teilweise, dass man Zukunft träumen kann. Und ich habe dann auch mit meiner persönlichen psychotherapeutischen Erfahrung total zu schätzen gelernt, einfach sich über Träume zu unterhalten, weil ja oft man das selber total gut zuordnen kann. Eben, welches Problem betrifft das, welche Bereiche meines Lebens berührt das? Und wenn man so eine eigene Traumdeutung für sich selber findet, wird es manchmal auch einfach am nächsten Tag klarer, worüber man sich Gedanken gemacht hat oder was einen beschäftigt.
Genau, also ich würde das auch tendenziell so empfehlen, nämlich, dass man die Menschen, die geträumt haben, fragt, was sie dem für eine Bedeutung geben und gar nicht so von außen etwas hineininterpretieren. Weil man kann natürlich Sachen auch für sich nutzen und gucken, wenn ich dem eine Bedeutung gebe, wie kann ich denn das für die Themen, die mich gerade beschäftigen, auch auf eine günstige Art und Weise verwenden. Und das, was du vielleicht auch kennst, das kenne ich zum Beispiel auch aus persönlicher Erfahrung, ist, wenn man etwas träumt, was so ein bisschen verstörend ist und man dann vielleicht auch daraus aufwacht und gar nicht mehr so genau weiß, was der Inhalt war, aber dieses Gefühl, dass das so bleibt. Und das finde ich total spannend, dass nämlich die Verknüpfung zwischen dem, was wir träumen, nämlich auch so wie die Sachen, die wir imaginieren können, wenn wir wach sind, also so eine Form von Alltagstrance ist ja auch manchmal ein bisschen traumähnlich, dass wir da ganz stark damit im Alltag dann unterwegs sein können und dass das so nachwirkt.
Man kennt's, oder? Also genau dieses Gefühl von, man ist einfach gerädert. Es war kein erholsamer Schlaf. Man wacht auf und man hat einfach irgendwie das Gefühl, man hat ganz viel emotionale Anstrengung in der Nacht durchlaufen. Und das bleibt wie so ein bitterer Beigeschmack in der Mundhöhle den ganzen Tag über. Ich finde auch, ein schlechter Traum kann schon den ein oder anderen Tag auch bei Aufwachen schon als gelaufen abgestempelt werden.
Und da vielleicht gnädig mit sich zu sein und auch sich zu denken, okay, ich habe nicht gut geträumt, das hat was mit mir gemacht. Der Emotionskörper schwingt ja auch mit dem, was wir uns vorstellen oder dem, was wir träumen. Und da sanfter mit sich umzugehen und vielleicht nicht die größten, wichtigsten Entscheidungen an einem Tag zu treffen, sondern sich zu denken, okay, da habe ich was verarbeitet oder mein Gehirn versucht, da was zu verarbeiten und ich bin heute mal sanft zu mir.
Ja, und sanft ist auch das, was vielleicht so als Überschrift und als schönes Bild von dem Schlaf hängen bleiben soll heute, weil Schlaf ist vielleicht auch etwas, was im Gegensatz zu unserem Wachzustand eben so eine weiche Komponente hat, um unser Leben auszugleichen. Sicher ist, dass Schlaf einfach eine essentielle Rolle in unserem Leben annimmt und dass es überlebenswichtig ist.
Auf jeden Fall. Also Schlaf ist einer der wichtigen biologischen Grundfunktionen, so wie Essen und Trinken zum Beispiel auch. Wir können zum Beispiel auch länger ohne Essen überleben, als wir das ohne Schlaf können. Ich glaube, der Weltrekord liegt bei 11 Tagen ohne Schlaf, wobei wir bereits nach 1,5 oder maximal 3 Tagen ohne Schlaf beginnen zu halluzinieren. Das heißt, da beginnt auch die Psyche darauf zu reagieren und man sieht Dinge, die nicht da sind oder hört Stimmen, die nicht da sind. Und dementsprechend ist Schlaf eine ganz, ganz zentrale biologische Funktion, sowohl für unseren Körper als auch für unsere Psyche, die auf jeden Fall in unserer Gesellschaft und in unserem Leben eine zentrale Rolle einnehmen kann.
Umso wichtiger ist es, dass auch ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen euch darüber Gedanken macht, wie schlafe ich eigentlich und wenn ich merke, dass mein Schlaf in irgendeiner Form unterbrochen ist, dass ich Probleme habe einzuschlafen, dass man einfach mal auch anfängt, sich Gedanken drüber zu machen, gibt's Faktoren, die meinen Schlaf behindern? Wir haben schon so ein paar heute eben genannt, Bildschirmzeit vom Schlafengehen, wie ist die Temperatur in meinem Schlafzimmer, wie hell oder dunkel ist es? Schlafhygiene ist ein ganz großes Stichwort.
Was zum Beispiel viele auch nicht wissen, ist, dass der Koffeinkonsum meistens deutlich zu spät erfolgt. Also man soll eigentlich zwischen 8 und 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr zu sich nehmen.
Das schaffen, glaube ich, viele nicht.
Genau, das schaffen ganz viele nicht, aber das hat einen Einfluss auf die Schlafqualität, genauso wie Alkoholkonsum oder Cannabiskonsum oder Nikotinkonsum. Da gibt es ganz klare Empfehlungen, das in der Zeit vor dem Schlafengehen nicht zu konsumieren, weil es unsere Schlafqualität so stark beeinträchtigt. Und natürlich könnte man jetzt über die Langzeitfolgen von Schlafmangel auch beginnen, sich große Sorgen zu machen, weil so Sachen wie kognitive Defizite oder Gedächtnisschwierigkeiten, Einfluss auf die Entscheidungsfähigkeit, dass das deutlich schlechter wird, unser Reaktionsvermögen ist verringert, aber auch Stimmungsschwankungen nehmen zu oder Ängstlichkeit nimmt zu. Das könnte einen in große Unruhe versetzen. Aber was eine andere Perspektive drauf wäre, dass man sagt, okay, das ist eine Stellschraube, an der ich gut selber drehen kann. Wenn ich das ernst nehme und sage, wenn ich meine Schlafqualität verbessere oder wenn ich daran arbeite, zu sagen, ich gehe zu einer geregelten Zeit, die für mich gut ist, schlafen und stehe dann auch zur selben Zeit wieder auf, dass da sich ganz viele, ich würde mal sagen, so Alltagsthemen wie Konzentrationsschwierigkeiten oder so eine erhöhte Ängstlichkeit, Nervosität, dass sich das auch verbessern kann durch eine einfache Stellschraube beim Schlaf.
Ich finde, das sind total hilfreiche Inputs, um so ein paar Marker zu nehmen von der eigenen Schlafqualität und vielleicht auch Dinge, die man so mitträgt, weil der Mensch kann sehr lange Dinge mittragen, die vielleicht auch nicht total hinderlich sind, sondern immer so ein bisschen müde sein, gehört ja fast schon zum guten Ton dazu. Und gleichzeitig ist es einfach auch sinnvoll herauszufinden, wie schlafe ich eigentlich? Und du hast das am Anfang der Folge schon so super zusammengefasst mit: Lasst einmal den Wecker ausgestellt im Urlaub und achtet drauf, wann ihr müde werdet und wann ihr wieder aufwacht.
Ja, und was ich auch gern Menschen noch mitgebe, wenn die Themen haben mit zum Beispiel Einschlafen, ist, es gibt eine Technik, wo man, gerade wenn man dazu neigt, so zu grübeln, ich bin auch neugierig, ob du das schon mal probiert hast, ob dir das schon untergekommen ist. Das ist wie so ein, also auf Englisch heißt das Cognitive Shuffling, dass man kognitives Mischen betreibt, indem man an irgendein Wort denkt, zum Beispiel Banane, und sich das vor dem inneren Auge vorstellt und dann zum nächsten Wort wechselt, zum Beispiel Eisbär. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Man stellt sich den Eisbär vor, verharrt aber auch gar nicht so lange und geht dann zum nächsten Thema über, zum Beispiel Autobahn. Und so springt man völlig unzusammenhängend unterschiedliche Themenbereiche durch. Und das führt dazu, dass man deutlich rascher einschläft, weil man eben nicht so mit diesen Themen, die manchmal grübeln, eher verstärken, beschäftigt ist, sondern das ist für das Gehirn eine so unzusammenhängende Tätigkeit, dass das eher zur Entspannung führt.
Das Schäfchenzählen.
Ja, genau. Es ist ein bisschen eine andere Form von Schäfchenzählen.
Großartig.
Und was man zum Beispiel auch probieren kann, ist, dass man einen Spaziergang macht, einen mentalen, von einem Weg, den man gut kennt, wo man sich einfach schon häufig aufgehalten hat, wo man gut Details auch imaginativ wachrufen kann, weil du vorher auch Meditation gesagt hast, das ist ein bisschen was Ähnliches, dass man sich am Abend, wenn man im Bett liegt, dann auch auf einen inneren Spaziergang quasi begibt und dort sich auch die Umgebung sehr detailreich vorstellt. Wie fühlt sich das unter meinen Füßen an, wenn ich dort gehe? Was für Gerüche gibt's dort? Was sehe ich, wenn ich dort entlang spaziere auf dem Weg, den ich gut kenne? Und dass das nachweislich dazu führt, dass man deutlich schneller einschläft. Und irgendwann ist auch die Dauer des Spaziergangs immer kürzer, weil der Körper dann schon merkt, ah, okay. Wie bei allem, was wir öfter üben, gelingt uns auch rascher. Das heißt, wenn man sich öfter auf den Spaziergang begibt, dann schläft man auch immer rascher ein.
Ich meine, ich finde, das funktioniert auch so ein bisschen mit Hörbüchern. Ich höre mir oft so Kinderhörbücher an, die unendliche Geschichte oder Momo. Und dann bin ich da dabei in dieser Geschichte und kann von meinen Gedanken loslassen und schlaf ein.
Ich finde das so lustig, dass du die unendliche Geschichte sagst, weil die höre ich seit einem Jahr zum Einschlafen in 5-Minuten-Etappen und genau. Das funktioniert wunderbar.
Und man hat so lange was davon, weil es einfach ewig geht.
Genau.
Ja, und damit können wir euch nur eine gute Nacht wünschen, wenn ihr zufällig diese Folge abends hört, aber auch morgens. Ist sie bestens verdaulich? Vielleicht macht ihr euch auch gerade Gedanken darüber, welcher Schlaftyp ihr denn seid.
Wenn ihr diese Folge morgens anhört, könnten wir auch empfehlen, dass es da gut ist, innerhalb der ersten 30 bis 60 Minuten sich Sonnenlicht tatsächlich angedeihen zu lassen. Also da sich rauszubegeben, 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen, verstärkt auch das Setzen von chronobiologischen Markern, dass der Körper dann merkt, okay, jetzt ist es Zeit aufzuwachen.
Du machst das oft. weil wir kennen uns ja und ich sehe dich dann immer in der Früh irgendwo sitzen und dann sagst du, ich muss aufwachen und dann bist du komplett ausgebreitet und die Sonne scheint so auf dich drauf.
Ja, man kann die Sachen, die man anderen empfiehlt, auch selber gut nutzen und so gut testen, dass die funktionieren.
Wir hoffen, dass ihr ein paar Dinge aus dieser Folge gut für euch nutzen könnt und freuen uns umso mehr, wenn ihr gut ausgeschlafen uns 5 Sterne für diesen Podcast hinterlasst und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zur
Kunstcouch von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Baba!
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.